Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Text für unseren heutigen Gottesdienst, der uns hineinführt vom Wort Gottes her ins Thema Ich glaube an Gott, den Schöpfer, liegt wenig näher als den Schöpfungsbericht 1. Mose 1 anzuschauen. Also 1. Mose 1, ich lese auszugsweise, ist ganz einfach, kommt ganz vorn. 1. Mose 1. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war und schied das Licht von der Finsternis. Und ich lese Vers 11 und 12. Und Gott sprach, die Erde lasse hervorsprossen Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art. Und die Früchte, die Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und ich lese weiter Vers 20 bis 28. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln, und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden Lebewesen, von denen die Wasser wimmeln, nach ihrer Art. Und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art, und das Vieh nach seiner Art, und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und dann noch der Abschluss des ersten Schöpfungsberichts, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Liebe Geschwister, der Lehrer fragt die Klasse, was heißt Glauben? Ein Schüler meldet sich, etwas für wahr halten, obwohl man ganz genau weiß, dass es nicht stimmt. Ich befürchte, liebe Geschwister, so einen Glauben haben heute viele, bis weit in die Gemeinde Jesu hinein, wenn es um Gott, den Schöpfer, geht. Man bezeugt zwar noch den Schöpfer, aber in seinem Herzen hat man angesichts der naturwissenschaftlichen Infragestellungen ein gebrochenes Verhältnis zu diesem Zeugnis, und den Schöpfungsbericht selbst hat man als zuverlässigen Bericht, wie Gott die Welt geschaffen hat, längst abgehakt. Viele Christen in Deutschland haben vor der Evolutionslehre die Segel gestrichen. Erschreckend viele. Als erstes müssen wir uns dabei bewusst machen, das ist in dieser Ausprägung ein europäisches Problem. Zumindest im amerikanischen Bereich ist es ganz anders. Nach einem Zeitungsbericht von 2001 glaubten damals 48% der amerikanischen Bevölkerung, dass der biblische Schöpfungsbericht stimmt. Und nur 28% glauben an die Evolutionslehre. In Deutschland dürfte das mindestens nach meiner Erfahrung aus dem Neuwiederbereich, wie es hier noch im frommen Oberschwaben ist, weiß ich nicht, aber im Neuwiederbereich dürfte es umgekehrt gewesen sein, 9:1. Ich denke, 90% halten die Evolutionslehre für erwiesen und die Schöpfung, den Schöpfungsbericht für längst widerlegt. Wir haben in Deutschland, auch das ist eine Besonderheit und für diese Situation verantwortlich, einen fast hasserfüllten Kampf der Evolutionsanhänger gegen die Menschen, die den Schöpfer bezeugen. Wie absurd dieser Kampf zum Teil geführt wird, wurde vor einigen Jahren deutlich, als von Amerika der Trend rüberkam mit dem Intelligent Design. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Immer mehr amerikanische Wissenschaftler haben gesagt, es kann einfach nicht sein, wenn wir als Naturwissenschaftler die Schöpfung beobachten, als Mathematiker, als Physiker, als Chemiker, als Molekularbiologen, als was auch immer, dass das durch Zufall entstanden ist von selbst. Es geht nicht. Da muss ein Geist dahinter stecken, der das Ganze entwickelt und angestoßen hat. Ein intelligenter Designer eben. In Deutschland hat man all diese Leute sofort in einen Topf geworfen mit den Fundamentalisten und Kreationisten, obwohl, soweit ich informiert bin, ein beachtlicher Teil dieser amerikanischen Wissenschaftler gar keine Christen sind und überhaupt mit Kreationismus und Ähnlichem gar nichts am Hut haben. Aber alles, was bei uns den Mut erhebt, zu sagen, es gibt einen Schöpfer und das andere ist wissenschaftlich nicht glaubwürdig, wird bei uns sofort in die Sektenecke gestellt. Dazu passt ein Ereignis der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, es dürfte auch hier in der Zeitung berichtet worden sein. Ein Schweizer Unternehmensgruppe möchte im Großraum Heidelberg einen Bibelpark errichten. In 4 Pavillons soll die biblische Heilsgeschichte dargestellt werden. Außerdem ist ein Nachbau der Arche Noah in Originalgröße geplant. Aber es erhebt sich heftiger Protest, obwohl man davon ausgehen kann, nach einer Studie, dass 600.000 Besucher pro Jahr angezogen werden und 600 Arbeitsplätze geschaffen würden. Das wäre doch was. Aber es erhebt sich heftiger Protest vor allem auch von Vertretern der Kirchen. Ihr Einwand, der Park schade der christlichen Verkündigung, weil die Entstehung der Welt gemäß dem biblischen Schöpfungsbericht und nicht der Evolutionslehre entsprechend dargestellt wird. Es schadet der kirchlichen Verkündigung, wenn man das weitergibt, was in der Bibel steht. Muss man sich mal wirklich entsetzt auf der Zunge und im Gehirn zergehen lassen. Und dann melden sich auch Medien und lokale Politiker zu Wort. In der Stuttgarter Zeitung wird die Schweizer Unternehmensgruppe als eine besonders rückständige Form einer christlichen Sekte bezeichnet. Warum? Weil sie es wagt, einen Bibelpark zu planen, der dem biblischen Schöpfungsbericht entspricht. Liebe Geschwister, das ist ein erneuter Beweis dafür, dass es beim Kampf gegen die christliche Schöpfungslehre nicht um Wissenschaft geht. Das ist der nächste Punkt, der ganz ungeheuer wichtig ist. Es geht in Wirklichkeit nicht um Wissenschaft, auch wenn der Name der Wissenschaft ständig erwähnt wird. Wenn es wirklich um Wissenschaft ginge, dann könnte eine solche Auseinandersetzung in aller Ruhe und wissenschaftlicher Gelassenheit geführt werden. Wir leben schließlich in einem freien Land. Es darf doch jeder glauben und meinen und sagen, was er will. Es gibt Disneyland und Legoland, warum soll es nicht auch ein Bibelland geben? Spricht in deinem freien Land doch gar nichts dagegen. Aber hier geht es um was ganz anderes. Es geht um einen ideologischen Kampf gegen den christlichen Glauben und gegen Gott, den Schöpfer. Der Mensch will nicht, dass dieser über ihn herrscht. Er will keinen Schöpfer über sich haben, dem er Rechenschaft für sein Leben schuldig ist. Ganz einfach. Und er will beispielsweise in der Gentechnologie und in anderen Bereichen forschen und machen können, was ihm gerade passt. Und das stört Gott, der Schöpfer. Um in diesem Kampf Mut zu machen, Das ist das Ziel der Predigt. Mut zu machen zu einem unverzagten und klaren Bekenntnis, nicht nur zu Gott, dem Schöpfer, sondern auch zum biblischen Schöpfungsbericht in all seinen Einzelheiten. Viele Christen heute meinen, sie müssten vor den Behauptungen der Evolutionslehre kapitulieren. Dann hält man wohl noch daran fest, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber vom Schöpfungsbericht der Bibel distanziert man sich. Man erklärt dann beispielsweise, der Schöpfungsbericht will gar nicht erzählen, wie Gott die Welt geschaffen hat, er will einfach nur den Schöpfer bezeugen. Die einzelnen Aussagen des Schöpfungsberichts werden aber als zeitbedingt und wissenschaftlich längst widerlegt abgetan. Wer an diesen Aussagen festhält, liebe Geschwister, wird heute zum Teil sogar von seinen eigenen Geschwistern als fundamentalistisch und kreationistisch bekämpft. Aber wer so mit der Heiligen Schrift umgeht, der tut weder sich selbst noch denen, denen er das Evangelium nahebringen will, einen Gefallen. Denn erstens stimmt das mit den Aussagen der Bibel nicht überein. Ich habe ganz bewusst auch noch von Kapitel 2 die ersten Verse gelesen. Lesen wir Vers 1, Kapitel 2. So wurden die Himmel und die Erde geschaffen und all ihr Heer vollendet. Und Vers 4. Das ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Ganz eindeutig erhebt der biblische Schöpfungsbericht den Anspruch, uns zuverlässig zu sagen, wie, auf welche Weise Gott Himmel und Erde gemacht hat. Steht ganz eindeutig so da. Es geht nur um eins, glauben wir's oder glauben wir's nicht. Also, eine solche Aussage, Bekenntnis zum Schöpfer ja, zur Zuverlässigkeit des Schöpfungsberichts nein, wird dem biblischen Zeugnis nicht gerecht. Eindeutig nicht. Sie wird aber auch dem denkenden Menschen nicht gerecht. Liebe Geschwister, was ist das für ein Zeugnis, wenn ich den biblischen Schöpfer bezeuge, aber dem Schöpfungsbericht widerspreche? Es ist Unsinn. Ein Beispiel, da will einer ein Haus bauen. Er braucht einen Kredit von der Bank. Die Portokasse gibt es nicht her. Aber er hat ein kleines Problem. Er hat keine Sicherheiten. Das mag die Bank meistens gar nicht. Aber da fällt ihm was ein. Ganz fröhlich erzählt er dem Kreditbearbeiter von seiner reichen Erbtante Guldine Habefiel in der Dollarstraße 13 in Goldbarrenhausen. Der Kreditbearbeiter hört aufmerksam zu und nachdem der Kunde fort ist, fängt er an zu recherchieren. Und er stellt fest, nichts davon stimmt. Aber das kann unseren Seemann nicht erschüttern. Beim nächsten Gespräch erklärt er ungeniert dem Kreditbearbeiter, das macht doch überhaupt nichts. Auf diese ganzen Details kommt doch nicht an. Wichtig ist doch die Erbtante an sich. Schön und gut. Aber wenn von den ganzen Einzelheiten der Erbtante nichts stimmt, dann löst sich die Erbtante in Luft auf, dann ist die Erbtante nicht greifbar. Und damit gibt sich der Kreditbearbeiter bei der Bank nicht zufrieden. Liebe Geschwister, mit dem biblischen Schöpfungsbericht ist es genauso. Wenn wir den Schöpfer bezeugen, aber alles, was die Bibel über den Schöpfer sagt, den Bach runtergehen lassen, dann löst sich der Bericht vom Schöpfer in Luft auf. Das wird unsere Mitmenschen überhaupt nicht überzeugen. Die werden dafür ein müdes Lächeln übrig haben, wenn überhaupt. Ich möchte deshalb in aller Kürze einige wichtige Punkte zum Thema Schöpfung aufgreifen. Zunächst, was kann die Wissenschaft überhaupt dazu sagen? Dass wir aus der Defensive rauskommen, wir haben allen Grund, äußerst offensiv, freundlich, aber äußerst offensiv mit diesem Thema umzugehen. Das ist nämlich bei Licht betrachtet eine höchst interessante Sache. Weiter, in welchem Verhältnis stehen diese beiden Lehren zueinander? Schöpfungslehre, Evolutionslehre. Was lässt sich zusammenbringen, was nicht? Schließlich, wofür sprechen die wissenschaftlichen Fakten tatsächlich? Und zu guter Letzt, und das ist natürlich das Wichtigste für uns, welche Bedeutung hat das Zeugnis vom Schöpfer nicht nur für die Gemeinde Jesu, sondern für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde und für jedes Volk und für jede Gemeinschaft? Das hat eine äußerst hohe Bedeutung. Aber nun der Reihe nach. Was kann Wissenschaft tatsächlich sagen? Der gläubige englische Mathematikprofessor John Lennox verwendet dazu ein anschauliches Beispiel. Da hat jemand von Henry Ford, dem Entwickler des ersten Ford-Autos, gehört. Und jetzt will er der Entstehung dieses Autos und der Existenz des Henry Ford auf die Spur kommen. Da haben wir links unten einen schönen aktuellen Ford Mustang aus der Werkstatt Ford und rechts oben mit einem, vermutlich mit dem ersten Modell, den Henry Ford. Also zerlegt unser interessierter Mann einen herrlichen Ford Mustang in all seine Bestandteile, Motor, Getriebe, alles wird ganz genau untersucht. Am Schluss stellt er fest, er hat in diesem Ford Mustang keinen Henry Ford gefunden, definitiv nicht. Nicht mal Fingerabdrücke, Passbild oder sonst irgendetwas. Außerdem kann er mühelos erklären, wie dieser Ford Mustang funktioniert, wie die Kraft im Motor erzeugt, auf das Getriebe übertragen, mit Achse und Reifen auf die Straße gebracht wird. Dazu braucht er keinen Henry Ford und auch sonst keinen Ingenieur. Alles, was er im Auto sieht, genügt vollauf. Lässt sich jetzt aber der Schluss ziehen, dass es nie einen Henry Ford gegeben hat und dass es auch sonst nie einen Ingenieur gegeben hat, der einen Ford Mustang entwickelt hat, sondern dass dieser Ford Mustang selber durch Zufall entstanden ist. Natürlich nicht. Wer das behaupten wollte, würde von jedem offensichtlich und sofort des Unsinns überführt. Allein weil wir verstehen können, wie ein Auto funktioniert, ist damit doch noch nicht gesagt, wie es entstanden ist. Aber genauso wird im Blick auf die Schöpfung und den Schöpfer in der Evolutionslehre argumentiert. Man verweist auf das, was man alles erklären kann und tut so, als hätte man damit erklärt, wie das alles entstanden ist, und nichts entspricht weniger den Tatsachen als diese Behauptung. Die moderne Wissenschaft kann enorm viel darüber sagen, wenn wir es mal technisch maschinenmäßig sagen, wie die Maschine Kosmos funktioniert. Mit Hilfe der Mathematik, der Physik, der Chemie, der Biologie kann sie enorm viel beschreiben und erfassen. Und sie kann daraus für die Zukunft äußerst genaue Berechnungen ableiten, mindestens zum Teil. Sie kann so zielsicher eine Sonde zum Mars steuern, über zig Millionen Kilometer hinweg. Gewaltige Leistungen, die wir auch nicht gering achten und für die sind wir ja auch alle dankbar. Angefangen vom Mikrofon, dass ihr mich heute Morgen besser hört. Aber das alles sagt noch rein gar nichts darüber aus, wie dieser Kosmos entstanden ist. Als nächstes fällt auf, wie dünn selbst von hochkarätigsten Wissenschaftlern im Umgang mit der Evolutions- und Schöpfungslehre argumentiert wird. Ich habe von Karl Friedrich von Weizsäcker, dem großen Philosophen und Wissenschaftler, das Büchlein gelesen, Tragweite der Wissenschaft. Da geht er auf diese Situation ein und ich gebe es frei mit eigenen Worten wieder. Er sagt, die Evolutionslehre lässt sich ganz kurz und einfach beweisen. Es gibt von vorneweg nämlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott hat die Welt geschaffen oder die Welt ist durch Zufall entstanden. Eine wissenschaftliche Theorie muss aber widerlegt werden können. Sie muss also nachprüfbar sein und man muss feststellen können, stimmt's oder stimmt's nicht. Gott kann aber nicht widerlegt werden, denn Gott entzieht sich der wissenschaftlichen Überprüfung. Und deshalb scheidet die Schöpfung als wissenschaftliches Modell aus. Übrig bleibt die Evolutionslehre, die damit als erwiesen gilt. Aufgrund dieser Logik wird die Evolutionslehre zu jedem Zeitpunkt bei uns in Deutschland als eine längst erwiesene Tatsache vorausgesetzt und alles wird so gedeutet, dass es dahin passt. Dabei geht die Schlussfolgerung von Weizsäcker natürlich an der Sache völlig vorbei. Ich hätte von so einem hochintelligenten Mann wirklich mehr erwartet. Natürlich hat er recht mit der Feststellung, Gott lässt sich wissenschaftlich nicht beweisen. Man kann von Gott keine Blutproben abzapfen, man kann keine Genanalyse vornehmen, man kann keine Gewebeproben von ihm unters Mikroskop legen. All das geht nicht. Man kann deshalb als wissenschaftliche Schlussfolgerung feststellen, dass sich Gott, der Schöpfer, und damit auch die Schöpfung, die ja einen Schöpfer als Ursache voraussetzt, wissenschaftlich nicht exakt beweisen lassen. Das kann man sagen. Aber damit ist nicht ausgeschlossen, dass es einen Schöpfer gibt. Man kann nur sagen, man kann ihn nicht exakt beweisen. Es kann ihn aber trotzdem geben. Und er kann trotzdem die Welt geschaffen haben. Was darüber hinausgeht, ist Ideologie und hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Zumal drehen wir mal den Spieß um und fragen nach der wissenschaftlichen Beweisbarkeit der Evolutionslehre, dann sieht es nämlich ganz übel aus für die Evolution. Was unterscheidet die Evolutionslehre denn in ihrem Kern von biblischen Schöpfungslehre? Was meint er? Damit er mir hier nicht wegschlummert bei diesen Ausführungen. Was unterscheidet in einem ganz wesentlichen Kern die biblische Schöpfungslehre von der Evolutionslehre? Man ersetzt Gott durch den Zufall. Ganz einfach. Man ersetzt Gott durch den Zufall. Der Zufall muss es richten. Aber jetzt Hand aufs Herz. Ist der Zufall wissenschaftlich greifbarer als Gott? Mit Sicherheit nicht. Gott hat sich offenbart. Gott hat in der Geschichte dieser Welt gehandelt. Wir haben sein Wort. Es gibt enorm viel Greifbares von Gott. Vom Zufall haben wir gar nichts. Der Zufall ist ja im Gegenteil gerade das, dass man nichts weiß. Der Begriff Zufall steht ja als Ausdruck dafür, dass man an einer bestimmten Stelle keine Ahnung hat. Und dafür setzt sich dann der Begriff Zufall ein. Wenn aber der Zufall der entscheidende Motor der Evolution ist, dann ist damit eindeutig bewiesen, dass die Evolutionslehre im Entscheidenden nicht weiß, wovon sie redet. So einfach ist es. Und es ist bezeichnend, dass eine Theorie, die sich auf den Zufall stützt, also auf das erklärte Nichtwissen, überhaupt als wissenschaftliche Theorie entstehen und sich dann auch noch über 150 Jahre halten kann. Das ist ein Phänomen. Ich denke, dass es in der Wissenschaftsgeschichte etwas derartiges nicht ein zweites Mal gibt. Das zeigt dann auch die nächste Tatsache, dass das mit Wissenschaft alles gar nichts zu tun hat. Kritiker haben von Anfang an darauf hingewiesen, es gibt eine erdrückende Fülle von Fakten, die mit Macht gegen eine zufällige Höherentwicklung des Lebens sprechen. Ja, man kann wohl so weit gehen und sagen, eine zufällige Höherentwicklung nach den derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnissen definitiv ausschließen. So weit kann man gehen. Dazu einige Beispiele. Der erste Punkt ist ein allgemein anerkanntes Grundgesetz. Das ist der sogenannte zweite thermodynamische Hauptsatz. Der Physik hört sich kompliziert an, ist aber eine ganz einfache Sache. Um das zu veranschaulichen, habe ich ein Bild von einem Wasserkraftwerk. Dieser Hauptsatz besagt, einfach gesagt, nichts anderes. Keine Kugel rollt von selbst den Berg hinauf, sondern den Berg hinunter. Und deshalb, was höher ist, mehr Erdanziehungskraft überwunden hat, besitzt einen Zustand höherer Energie. Hört sich theoretisch an, Wasserkraftwerk macht es deutlich. Das Wasser, das höher am Berg ist, kann ich durch Rohre ableiten lassen, durch Turbinen laufen lassen. Da wird diese Energie abgegeben und ich kann Strom erzeugen. Ja? Und unser lieber Frank Lehmann hat es beim Umzug auch sehr deutlich gemerkt, als er die schweren Kisten, die meine Frau gepackt hat, auf die Bühne in unserem Haus in Uttenweiler hochschleppen musste. Keine ist von sich aus selber freiwillig da hochgeklettert. Er musste sie alle im Schweiße seines Angesichts hinauftragen. Runter geht's leicht, da braucht er sie nur zum Fenster rauszuhalten und dann macht Wumms. Und dann trifft sie mit Energie, die freigesetzt wird, auf und das schöne Porzellan drin ist alles kaputt, von der Energie zerschmettert. Das ist einfach gesagt dieser zweite thermodynamische Hauptsatz. Also nichts nimmt von sich aus einen Zustand höherer Energie oder auch höherer Organisationsform an. Nichts wird von sich aus komplizierter, ja? Wir können es mit dem Auto nehmen. Ich kann nicht sagen, mein Geldbeutel ist knapp. Ich kaufe mir einen Fiat Panda, fahre 3 Wochen nach Malle, komme wieder und gucke, ob jetzt wenigstens ein Astra draus geworden ist. Nein, ich kann das Experiment in die Länge ziehen für 30 oder 100 Jahre und am Schluss habe ich einen Schrotthaufen. Aber niemand hat ein Haus gebaut, in dem er sich die ganzen Baumaterialien auf den Bauplatz kippen lässt und dann wartet, bis sich daraus ein Haus entwickelt. Nein, ohne ständige Renovation arbeiten zerfällt das schönste Haus innerhalb von 50, 100 Jahren. Nochmal ein anderes Beispiel für dieses Gesetz. Das sagt die Naturwissenschaft, das sagt unsere tagtägliche Erfahrung in all unseren Bereichen des Lebens. Nichts wird von sich aus besser, alles wird von sich aus schlechter. Aber die Evolutionslehre behauptet das Gegenteil. Es ist eine Lehre, die gegen unsere tagtägliche Erfahrung, die gegen den gesunden Menschenverstand und die gegen ein allgemein anerkanntes Naturgesetz steht. Ich habe verschiedentlich mit Wissenschaftlern darüber gesprochen, auch mit Chemikern, und die bestätigen alle, dieses Gesetz gilt ausnahmslos nach den heutigen Erkenntnissen der Wissenschaft. Ausnahmslos. Aber gerade da soll es nicht gelten. Und zwar schon seit Millionen nicht. Aber dann kommen die Gegenargumente: haben wir nicht Beispiele für eine zufällige Höherentwicklung des Lebens? Wahrscheinlich kennen Sie das. Das sind die sogenannten Darwin-Finken. Die werden uns dann zumeist angeboten in all ihrer Pracht. Auf diesen Inseln da, wo der Darwin geforscht hat, da soll dann irgendwann mal ein Finkenpärchen gekommen sein. Das hat die verschiedenen biologischen Nischen erobert und hat sich dazu verändert. Spitzere Schnäbel, breitere Schnäbel und so weiter. Der eine frisst feine Samen, der dritte Insekten, der vierte dicke Körner. Liebe Geschwister, aber lassen wir uns nicht für dumm verkaufen. Was fällt uns auf, wenn wir das Bild anschauen? Was sagt das über die Höherentwicklung des Lebens? Gar nichts. Denn wir können rundum gucken, ich weiß nicht, wie viele Finken abgebildet sind, circa 15. Es sind alles noch Darwin-Finken. Da ist kein Rabe drunter, da ist kein Storch drunter, da ist kein Adler drunter, geschweige denn eine Katze oder ein Kaninchen draus geworden. Da sind alles Darwin-Finken geblieben. Und das ist genau das Problem. Die heutige Evolutionslehre kennt nur ein Modell, den sogenannten Darwinismus, der nach den zwei Prinzipien arbeitet, Veränderung des Erbguts und dann Auswahl. Aber Veränderung kann nur an etwas geschehen, was schon da ist. Dieses Prinzip kann nichts Neues schaffen, es kann nur bereits Vorhandenes verändern. Und Auswahl schafft nichts Neues, sie kann nur aus dem auswählen, was da ist. Wenn Sie in den Marktkauf gehen zum Einkaufen, können Sie noch so lange suchen. Durch Ihr Suchen kommt nichts Neues dazu. Sie haben nur die Auswahl von dem, was schon ist. Das heißt, die Darwin-Finken sind ein Beispiel für die sogenannte Mikroevolution, Entwicklung in kleinsten Bereichen von bereits Vorhandenem. Die gibt es zuhauf, davon lebt jeder Karnickelzüchter und sonstige Züchter. Das sind die kleinen Veränderungen des Erbguts. Aber es bleibt in seiner Art. Und die moderne Wissenschaft sagt uns auch, dass es gar nicht anders sein kann. Ich habe dazu mal so ein Holzbaukastenmodell mitgebracht. Im Prinzip geht es um genau das Gleiche. Die Molekularbiologie stellt fest, das Erbgut, das verändert werden kann, ist alles in der Zelle. Und da kommt von außen nichts Neues dazu. Das heißt, was in dieser Zelle ist, kann verändert werden. Wir hatten früher, Sie hatten es vielleicht auch, so einen Holzbaukasten mit solchen Bauklötzen mit Deckel drauf. Da sind verschiedene Bausteine drin, mit denen kann ich eine Kirche bauen, Gemeindehaus, Rathaus, eine Burg oder was auch immer. Aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Ich kann bauen Jahre und Jahrzehnte mit diesem Baukasten. Mir fällt mal eins runter, es zerbricht eins, es gibt vielleicht eine geringfügig neue Form. Der Lack blättert ab. Aber ich kann Jahrhunderte bauen, es kommt nie ein Stück Metall oder ein Stück Kunststoff oder sonst irgendwas durch Zufall aus diesem Baukasten heraus. Das sind alles Holzbauplätze. Und das ist das Problem der Entwicklung. Es kommt nie etwas prinzipiell Neues dazu. Es kann immer nur das, was schon da ist in diesem Baukasten, neu gestaltet werden. Und dass das praktisch so ist, hat die Wissenschaft an diesem Insekt nachgewiesen. Sie haben das Gegenteil versucht. Das ist eine schwarzbäuchige Fruchtfliege. Die hat für die Wissenschaft zwei interessante Phänomene. Die lebt sehr kurz, die vermehrt sich schon innerhalb von 4 Wochen. Man kann also Generation um Generation in kürzester Reihenfolge erzeugen. Und die neigt zu großen Veränderungen des Erbguts. Und wenn man diese Biester jetzt noch mit Gammastrahlern beschießt, dann verändern die sich noch mehr. Und jetzt werden diese armen Tiere seit 60 Jahren im Namen der Wissenschaft mit Gammastrahlen, mit Röntgenstrahlen beschossen, was das Zeug hält. Und was kommt dabei raus? Lauter schwarzbäuchige Fruchtfliegen, seit 60 Jahren nichts anderes. Welche zum Teil, Bild rechts, mit 4 Flügeln, welche mit 6 Flügeln, welche ohne Flügel, welche mit Flügeln dort, wo die Füße hingehören und umgekehrt. Also alle Elemente des Baukastenprinzips, man kann das beliebig durcheinandersetzen, aber es bleiben seit 60 Jahren alles schwarzbäuchige Fruchtfliegen. Die meisten übrigens davon so vergrübbelt und entstellt, dass sie nicht lebensfähig sind. Das ist der nächste Punkt, das habe ich neulich erst gelesen. Gott hat in die Zellen einen Mechanismus eingebaut, der Veränderungen des Erbguts aktiv bekämpft. Die meisten Veränderungen, die sich bei der Vermehrung ergeben, werden schon in der Zelle von diesem Mechanismus wieder beseitigt. Der Rest, der sich durchsetzen kann, führt zu 90 bis 90. Fragt mal eine Kinderkrankenschwester auf der Säuglingsstation, was wir als Normalsterbliche nicht zu Gesicht bekommen, was da an erbgut geschädigten Kindern dann da ist. Wir kennen die relativ harmloseren Formen, Mongolismus und ähnliches. Aber alles, was verändert wird, führt zum Schlechten normalerweise und eben nicht zum Besseren. Gott hat es gut gemacht und die Veränderung macht es nicht besser. Ja, das nächste Bild zeigt das nur nochmal. Wir sehen, wie breit die Variationen sein können. Links ein riesiger irischer Wolfshund und rechts ein winziger kleiner Chihuahua, der auf die Hand passt. Aber beides sind Hunde. Es gibt hunderte verschiedene Rassen. Welche ohne Haare, mexikanischer Nackthund, welche mit ein bisschen Haaren, chinesischer Schopfhund und so weiter. Alles sind Hunde, alle können miteinander gekreuzt werden. Ist deshalb interessant, weil der Hund wahrscheinlich die Art ist, die der Mensch schon seit Beginn der Zivilisation kultiviert, plant, züchtet. Aber sind alles Hunde geblieben, seit Tausenden von Jahren. Die moderne Wissenschaft bestätigt also, was dem aufmerksamen Beobachter der Natur schon seit Jahrhunderten fest aufgefallen ist und was die Bibel uns sagt. Gott schuf ein jedes nach seiner Art. Liebe Geschwister, nehmt euch vielleicht nochmal die Zeit, lest zu Hause in Ruhe 1. Mose 1. Wie oft dort betont wird, ein jedes nach seiner Art. Und auch bei den Pflanzen, sie haben ein jedes seinen Samen bei sich. Aus der Birne wird eben wieder eine Birne und keine Zwetschge. Wenn nicht der Mensch genmanipulieren oder durch sonstige Kniffe eingreift. Und die Arten haben eine erstaunliche Unveränderlichkeit. Das bezeugen uns zum Beispiel die Insekten im Bernstein. Bernstein ist offiziell bis zu 260 Millionen Jahre alt. Aber guckt euch die Spinne und die Schnake an, die sehen genauso aus wie Spinnen und Schnaken heute. 260 Millionen Jahre angeblich später. Das heißt, die Tierlein hatten 260 Millionen Jahre überhaupt nicht die geringste Lust, sich zu verändern. Die sind genauso geblieben, wie sie schon immer waren. Die Evolution oder die Wissenschaft, sagen wir so, lernt in Ansätzen draus. Man kriegt es aber nur mit, wenn man genau hinguckt. Auf der linken Seite seht ihr einen alten Lebensstammbaum. So hat man sich Evolution dargestellt, so wird sie heute meistens auch noch gelehrt. Am Anfang eins und dann hat sich das alles immer weiter verästelt. Das Schaubild rechts ist auch ein wissenschaftliches und viel ehrlicher. Man sieht nämlich, dass die verschiedenen Arten, wenn man genau hinguckt, alle unabhängig voneinander anfangen. Was schon Deutung ist, ist die Biegung auf den einen Ursprung hin und die Pünktchen, die eine gedachte, wissenschaftlich angenommene Abhängigkeit und Abstammung andeuten, ist schon Interpretation. Fakt ist, man müsste es eigentlich ganz genau, ich habe nur im Internet kein Schaubild mehr gefunden, die gibt es auch, dass die als gerade Linien völlig unabhängig nebeneinander entstehen. Und der ehrliche Wissenschaftler weiß, genau so ist es. Können wir auch in vielen Büchern nachlesen, die verschiedenen Arten entstehen unvermittelt unabhängig von anderen. Man könnte jetzt noch viele Stunden, was ich hier versuche, in aller Kürze zu sagen, ist nur ein ganz, ganz, ganz winziger Bruchteil von den vielen Fakten, die man nennen könnte. Ein paar will ich noch nennen. Es fehlt zum Beispiel das Erdalter. Uns werden immer wieder Gegenstände aus der Erde präsentiert, die viele Jahrmillionen gebraucht haben, um zu entstehen. Ein amerikanischer Physikprofessor sagt, bis heute sei er fest davon überzeugt, dass es viel mehr wissenschaftliche Beweise für eine junge Sechstageschöpfung und eine weltweite Flut gibt, als für eine alte Erde und die Evolution. Und als ein Beispiel nennt er diese Höhlen. Er sagt, das hohe Erdalter wird unter anderem auch anhand von der Wachstumsgeschwindigkeit von Stalaktiten und Stalagmiten in den Höhlen des Kalksteins bewiesen. Wir sind ja nicht weit davon weg. Als Knabe habe ich die Karlsbad-Höhlen in New Mexico besucht. Sind übrigens seit 1995 Weltkulturerbe der UNESCO. Und er sagt weiter, ich erinnere mich, dass der Führer uns damals die vielen Millionen Jahre, die für das Alter der Kalksteinformationen unter Höhlen angegeben werden, als Tatsache darstellte. Auf einer Tafel neben dem Eingang stand damals mindestens 260 Millionen Jahre alt. Vor wenigen Jahren wurde die Angabe auf der Tafel auf 7 bis 10 Millionen Jahre reduziert, später auf 2 Millionen und dann hat man die Tafel ganz abgebaut. Weil man nämlich festgestellt hat, dass unter bestimmten Umständen diese Stalaktiten und so weiter, bis zu 7 Zentimeter pro Monat wachsen und damit die ganzen Berechnungen hinfällig sind. Noch ein interessantes Bild. Die Frage der Ablagerungen. wie schnell haben sich mächtige Gesteinsschichten abgelagert und dann die geologischen Formationen gebildet. Dieses Bild spricht eine ganz eindeutige Sprache am Sullivan River von Amerika. Man sieht, wie sich in der Bildmitte eine dunkle Gesteinsschicht nach oben wird, bei den anderen sieht man es nicht so genau, oben einen runden Knick macht und dann wieder sich wegschiebt. Es ist ganz offenkundig, so eine Formation kann nur entstehen, wenn sich die gesamten hineingebundenen Gesteinsschichten in ganz, ganz kurzer Zeit abgelagert haben und sich dieses Gebirge so aufgefaltet hat, als die Gesteinsschichten noch nicht abgekühlt und ausgehärtet waren. Ich sage da immer Rührkuchenmuster. Wenn Tante Emma einen Marmorkuchen macht mit hellem und weißen Teigteilen drin, solange der Teig noch weich ist, kann sie da mit dem Besen durchfahren oder mit dem Rührlöffel und dann gibt es solche geschwungenen Muster. Wenn der Teig gebacken und trocken geworden ist, geht gar nichts mehr, dann bröselt er nur noch auseinander. So wäre es mit diesem Gebirge auch gewesen. Das heißt, die Entstehung und Aufhaltung dieses Gebirges kann innerhalb von Wochen, Monaten, wahrscheinlich nicht einmal von Jahren, aber niemals im Laufe von Jahrtausenden oder gar Millionen entstanden sein. Geht einfach physikalisch, technisch gar nicht. Es gibt viele weitere Dinge, die gegen ein hohes Erdalter sprechen. Entstehung von Kohle wäre ein Beispiel, erspare ich uns von Fossilien. Salzgehalt der Meere spricht für ein ganz junges Erdalter. Die Abtragung der Berge, Erosion spricht auch für ein ganz junges Erdalter. Viele andere Bereiche. Ich habe aber noch einen wichtigen Punkt. Eine ganz stark vereinfachte Darstellung des menschlichen Auges. Der Wissenschaftler hat dafür den schwierigen Begriff der nicht reduzierbaren Komplexität. Auch wieder ein schwieriger Begriff für was ganz Einfaches. Wir hatten vor Jahren ein Mondeo. Eigentlich ein wunderschönes Auto, aber ein Montagsauto. Diese Karre hat immer wieder regelmäßig den Dienst versagt. Alles war wunderbar, was hat man festgestellt? Meistens waren es nur winzige Käbelchen, die angeklackst waren, sonst irgendwas. Alles war da, Tank war voll, Räder waren dran, Lenkrad war da, Motorgetriebe, alles perfekt. Aber wenn ein winziges Teilchen nicht funktioniert, streikt die ganze Karre. Für diese schlichte Tatsache hat der Wissenschaftler diesen komplizierten Begriff nicht reduzierbare Komplexität. Das heißt, alles muss funktionieren, ich kann nichts davon wegnehmen, sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Beim Auge genauso. Diese ganzen vielen Bestandteile, die da dran sind, müssen alle auf einmal da sein, sonst sieht der Mensch nichts. Die ganzen biologischen und chemischen Vorgänge, was da in diesen einzelnen Zellen noch vor sich geht, würde Bände füllen. Was denn das Gehirn noch leisten muss, um die Bilder, die das Auge ans Gehirn weiterleitet, nervlich verarbeitet und so weiter, sind nochmal Bände. Und all das soll auf einen Schlag da gewesen sein, denn wenn es nicht auf einen Schlag da war, hat es alles nicht funktioniert, dann hat es gar keinen Wert gehabt. Und liebe Geschwister, dann kommt die moderne Wissenschaft zunehmend an den Punkt, den uns genau die Bibel sagt, und jetzt kommen wir nach diesen wissenschaftlichen Ausführungen wieder zum Schöpfungsbericht. Es heißt ganz am Anfang, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde. Wenn gesprochen wird, wird Information vermittelt. Und die heutige Wissenschaft kann unzweifelhaft feststellen, ohne Information geht auf dieser Welt gar nichts. Ohne Information gibt es kein Leben. Auch das wissen wir heute im Computerzeitalter. Ohne Informatiker gibt es keine Computerprogramme, die sie programmiert haben. Und ohne einen Schöpfer, der in diese Welt Information hineingibt, gibt es kein Leben. Diese Welt wimmelt von Informationen. Früher hat man gedacht, die Zellen des menschlichen oder des Lebens überhaupt wären quasi wie so eine Art Wackelpuddingkügelchen mit ein bisschen Haut drumherum. Heute hat man dank der Molekularbiologie festgestellt, da sind hochkomplizierte Mini-Fabriken, die gewaltige logistische Operationen durchführen müssen, wo Dinge produziert, abgebaut, transportiert, eingelagert und. Die kleinste, einfachste Zelle, die wir heute kennen, beinhaltet so viel Information, dass man einen ganzen Brockhausband damit füllen kann. Was ist das Wichtige an Information? Information ist nicht Materie. Und damit hat der Materialismus, zu dem die Evolutionslehre gehört, ihren allerletzten Todesstoß erhalten. Eine Welt ohne Information, nur aus Materie, ist schlechterdings nicht vorstellbar, geht nicht. Und Information, wo kommt sie her? Die kann nur von einem Geist kommen.
der ihr Information gibt. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dadurch entstand Leben. Von Gottes Geist geschaffen.
Ich schließe es ab, diesen Gedankengang. Es gibt zwei Gründe, dem biblischen Schöpfungsbericht nicht zu glauben. Persönlicher Unglaube oder die Furcht, als unwissenschaftlich und vorgestrig abgestempelt zu werden als Teil einer extrem rückständigen christlichen Sekte. Wenn wir persönlich nicht ungläubig sind und diese Furcht abschütteln können, gibt es nichts, was uns hindern kann, dem biblischen Schöpfungsbericht Wort für Wort vollstes Vertrauen schenken. Den nächsten Punkt, in welchem Verhältnis die beiden stehen, überspringe ich. Ich will jetzt noch, die Zeit ist fortgeschritten, zum wirklich Entscheidenden kommen, wird aber kürzer, sage ich schon mal entwarnend, nämlich die Frage, welche Bedeutung hat das Ganze für uns und für jeden Menschen auf dieser Welt? Ich habe deshalb diesen Teil breiter ausgeführt, um zu zeigen, gegen die Macht dessen, was in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Wir haben allen Grund, an den Gott, den Schöpfer, zu glauben. Aber warum ist das von Bedeutung? Die Philosophen haben das längst erkannt, liebe Geschwister. Die haben erkannt, wer Gott leugnet, für den kann das Leben ehrlicherweise nur noch unsinnig und absurd sein. Nur noch unsinnig und absurd. Und diese letzte Unsinnigkeit muss der Mensch dann ohne Gott durchstehen. In ihr muss er ausharren bis zum bitteren Ende. So kam Albert Camus zu dem Ergebnis, dass man sich in diesem eiskalten, durchsichtigen Universum damit abfinden muss, dass es keine Hoffnung geben kann und darum auch keinen Trost. Der Mensch ohne Gott ist hineingeworfen in eine Welt ohne Trost und ohne Hoffnung. In die grausame, kalte Sinnlosigkeit einer zufälligen Existenz. Wir haben in Deutschland eine Kapazität, die das in brutaler Schärfe des Geistes erfasst und ausgedrückt hat. Das war Nietzsche, der uns eigentlich vor allem als Atheist und Gottesleugner bekannt ist. Aber dieses intensive Ringen um Gott, den Schöpfer und um den Vater, ist bei uns ausgeblendet. Dabei hat das in Wirklichkeit das Leben von Nietzsche viel mehr geprägt. Nietzsche stammte aus dem gläubigen Pfarrhaus, hatte in jungen Jahren einen kindlichen Glauben. Dann ist sein Vater an einer schrecklichen Hirnerkrankung gestorben und dieses Leiden des Vaters mit ansehen zu müssen, hat Nietzsche vom Glauben weggeführt. Das Thema, das wir in den letzten Sonntagen hatten, wie kann ein liebender Vater solches Leiden zulassen? Und Nietzsche war der Meinung, er müsse jetzt Gott leugnen. Aber Nietzsche hat ganz genau gewusst, was ihm blüht, wenn er Gott leugnet und was einer Welt blüht, die ohne Schöpfer leben muss. Er hat es in einem, man kann schon sagen, erschaudernden Gedicht formuliert. Ich lese uns dieses Gedicht mal mit ein paar Bemerkungen. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Er hat sie nicht mehr. Er hat die Heimat beim himmlischen Vater verlassen. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach wie lange schon. Wehmütig schaut er zurück auf diese Zeit, als er noch Heimat hatte. Was bist du Narr, vor Winter sind die Welt entflohen. Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Ganz wichtige Sache, macht nirgends Halt. Die Abwendung von Gott führt in ein grenzenloses Chaos, in ein immer dramatischeres Stürzen ins Nichts. Es gibt kein Halten mehr in diesem Sturz. Hat Nietzsche ganz präzise auf den Punkt gebracht. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr, dein Lied im Wüstenvogelton, versteck, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn. Seine Existenz. Das blutende Herz dessen, der die Heimat beim himmlischen Vater verloren hat, wird versteckt in Eis und Hohn der Gottesleugnung. Aber das Herz blutet, weil es weiß, was ihm fehlt, ohne Gott den Vater, ohne Gott den Schöpfer. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. Liebe Geschwister, Nietzsche hat auch dieses Schneien, diese Wüstenei, diese Leere, diese Eiseskälte, das ist nicht einfach nur dichterische Kunst, sondern Nietzsche hat mit messerscharfer
Gabe erkannt, dass eine Welt, die sich von Gott abwendet, in einer Eiseskälte der Lieblosigkeit und des Materialismus letztlich in der Barbarei enden muss. Also die Eiseskälte ist bei ihm ganz real gemeint. Und weh dem, der keine Heimat hat in dieser Eiseskälte. Ein Leben ohne Gott, den Schöpfer, erstarrt in der Sinnlosigkeit. Es friert zu Tode in einer kalten, lieblosen Welt ohne Geborgenheit. Es verweht ohne Heimat, ohne Ziel, wie ein Rauch in der kalten Winterlandschaft. Wenn wir nicht von Gott geschaffene und geliebte Menschen sind, sondern Produkte des Zufalls, dann ist unser Leben ein richtungsloses Stürzen ins Nichts, in dieser ganzen Brutalität. Wenn der Mensch sich nicht mehr im Licht des ewigen Gottes sieht, dann fällt er übrigens aus dem Mittelpunkt des Kosmos heraus. Die Bibel sagt, dass Gott den Menschen als Krone der Schöpfung geschaffen hat. Das ganze Ziel der Schöpfung, der zweite Schöpfungsbericht, macht es deutlich, warum hat Gott die Welt geschaffen? Um des Menschen willen, als Wohnort. Und der Mensch ist das Ziel in seiner Gemeinschaft zum Herrn. Wer das auflöst, macht den Menschen wieder zum Tier. Lässt sich heute schon nachweisen, könnte man eine eigene Predigt drüber halten, ohne weiteres. Der Mensch wird wieder zur Bestie, der Mensch verliert ihm gegenüber die Menschenwürde. Menschenwürde und Menschenrechte, wie wir sie in unserer westlichen Welt kennen und für unaufgebbare Grundpfeiler unserer Gesellschaft halten, mindestens in der Theorie, lassen sich nur von Gott, dem Schöpfer, ableiten. Das kann Ihnen jeder Philosoph bestätigen. Hat auch Bundestagspräsident Wolfgang Thirse vor 8 Jahren gesagt, herleitbar ist dies, Menschenrechte, Menschenwürde, nur aus der Gotteskindschaft des Menschen oder aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Menschen haben eine Würde, die nicht ableitbar ist von ihrer Leistungskraft, von ihrer Fähigkeit als Arbeitskraft oder als Konsumentin dieser Gesellschaft. Aber wenn der Mensch nicht mehr von Gott geschaffen ist, sondern eine zufällige Ansammlung von Molekülen, dann hat er nicht mehr Wert als der Baum, der da draußen steht, der mir zu viel Schatten macht und den ich absäge. Dann kann ich ihn genauso wegwischen von der Bildfläche wie die Schnecke von meinem Salatblatt oder die Stechmücke von meinem Arm. Alles andere ist Nostalgie, hat aber kein Fundament mehr. Der Humanismus, von dem wir leben, hat seine Quelle im christlichen Glauben. Er hat sich von dieser Quelle abgeschnitten und er ist zum Austrocknen verdammt. Und wir erleben es heute, liebe Geschwister, die brutal steigenden Kriminalitätsraten. Seit Jahren spricht man entsetzt von der Verrohung und Brutalisierung unserer Gesellschaft. Es ist die zwingende Konsequenz, die Nietzsche und andere vorausgesehen haben vor über 100 Jahren. Wenn ich den anderen nicht mehr mein Gegenüber als einen von Gott geschaffenen und geliebten Menschen, so geliebt, dass er seinen Sohn Jesus am Kreuz für ihn gegeben hat, achte und annehme, dann dreht ich über ihn hinweg wie Hitler und Stalin und andere und drehte sie in den Boden, wie mir es gerade passt. Und die Wissenschaft kann dann nichts mehr dagegen setzen. Sie hat ohne den Schöpfer Gott nichts in der Hand, um dem Einhalt zu gebieten. Es ist eben ein himmelweiter Unterschied, ob wir Produkt des Zufalls sind oder wirklich von Gott geliebt. Es ist erschreckend, liebe Geschwister, wie sich die Menschen heute in breitem Maß damit abgefunden haben, Produkt des Zufalls zu sein und dass ihr Leben keinen Sinn hat. Ich bin in Neuwied durch die Fußgängerzone gegangen, habe versucht, mit den Menschen über den Glauben zu reden. Und ich war entsetzt, wie schnell und direkt Leute sagen, mein Leben hat keinen Sinn. Ich bin nicht von Gott geschaffen. Aber wir haben allen Grund, ihnen zu sagen, das stimmt nicht. Du bist von Gott geschaffen, du bist von Gott geliebt. Und Gott hat mit deinem Leben etwas vor, deshalb lass dein Leben nicht den Bach runtergehen. Wir stehen weit fortgeschritten im endzeitlichen Kampf. Dieses Zeugnis wird nicht mehr gerne gehört. Im Gegenteil, es wird massivst und aggressivst bekämpft. Aber wir schulden der Welt dieses Zeugnis, dass allein Licht und Wärme in die kalte Finsternis, in eine Welt des Zufalls und der Sinnlosigkeit bringen kann. Und wir haben deshalb einen doppelten Auftrag, liebe Geschwister, unerschütterlich und geradlinig der Welt dieses Zeugnis auszurichten. Am Wort der Schrift ohne Wenn und Aber festzuhalten, auch was den ersten Schöpfungsbericht anbelangt. Und ganz praktisch, durch unser Leben und unseren Umgang mit den Menschen das auch leben und zum Ausdruck bringen. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen und geliebt. und dass wir einen jeden um uns her in aller Ehrfurcht und Liebe und Demut behandeln und das zuallererst auch im Miteinander in der Gemeinde üben und praktizieren. Und dazu schenke uns Gott seinen Geist und seine Kraft. Amen.